Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Es folgt eine wichtige Bekanntmachung. Die fünfte Folge der zweiten Staffel von Überall, die Radionovella, muss heute leider ausfallen. Aber bitte schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein, wenn Herr Trampert sagt:
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintan gestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Und nun? »17 Grad« vorgelesen. Hören Sie heute das vierte und fünfte Kapitel aus »Bier, Dimpfels, Revolution« von Josef Kurt. Guten Abend, meine Herrschaften. Korkschift, Korkschift. Nachdem der Gastwirt Kaspar Spund umständlich einem jeden seiner Gäste die Hand gedrückt, ließ er sich müde und nachlässig auf einem freien Stuhl zwischen Bierdimpfel und Sauerbrot nieder. »Peterl, hol mir eine Halbe. Wenn schon keine Gäste da sind, muss ich halt den Plempel selber saufen.« Er war ordentlich ärgerlich. Kaspar Spund war trotz seines bereits erwachsenen Sohnes und trotz seiner vorgeschützten Leiden noch ein sehr stattlicher Mann, dessen Äußeres den biederen Bürger und braven Steuerzahler erkennen ließ. Er hatte beim Infanterieleibregiment gedient und aus dieser Zeit sich seine stramme Haltung, sein Schneid und Bravour gegenüber lästigen Zechern herübergerettet. Im Weltkrieg war er Bataillonskoch gewesen, dabei eine Stellung und Bedeutung erlangt, die ihn mit führenden Generälen, Prinzen, Hoheiten und Majestäten zusammengeführt hatte. Von solchem exzellenten Umgang war natürlicherweise etwas hängen geblieben. So war er gegenüber seinen Gästen und auf dem Rennplatz in Dagelfing vollendeter Kavalier und in der nach innen gekehrten Seite seines Lebens bis in die Knochen königstreu geblieben. Die Hochfluten der politischen Ereignisse und deren Wechsel gingen spurlos über ihn hinweg. Er wurzelte in alter, zünftiger Erde, die noch jedem Bürger zu Feierabend 3 bis 4 Maß Bier zugestanden hatte, und war entsetzt über die durstlose Dürre unserer Zeit, in der es dem Einzelnen nicht mehr möglich war, mit mehr als höchstens 2 bis 3 Halben die heilig gehaltene Tradition zu düngen. Für ihn lag die tiefere Ursache dieses Verfalls in der Aufgabe bierfröhlicher Sitten, wofür er die Wasserapostel verantwortlich machte. Und da man um jene Zeit alles, was einem beschränkten Verstande Erneuerungen zu begreifen unzugänglich blieb, mit Bolschewismus abfertigte, so hatte er den Begriff des Wasserbolschewismus geprägt. Diesen galt es mit Stumpf und Stiel auszurotten. Anderenfalls sagte er ein schreckliches Ende voraus und erwartete das Heil der Menschheit nur von einem König, der sich wieder mit starker Hand dem Anbau von Hopfen und Gerste zuwenden müsse. Der letzte königliche Milchbauer hatte das Geschäft ohnehin schon genügend verdorben.
»Ihr zuckt's einmal selber. Ist das ein Geschäft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drüben sitzen auch noch 2. Sind ganz 9 Gäste in einem Lokal, wo 200 Platz hätten. Abends um 8:30. Narrisch kunst werden, narrisch. Nix wie Steuern und Abgaben zahlen. Hohe Versicherungen und Unkosten, wo man's nur herbringen soll.«
»Heut waren Keibeln im Schlachthaus auch wieder um 14 Mark teuriger. Wo soll das noch naus? Mir verdient so nix mehr. Geht man dann um ein paar Pfennig mit den Preisen auf, dann schreit wieder alles Zeter und Mordio«, trug der Metzgermeister Lamm zu dieser Jeremiade bei.
»Das könnt uns noch grad abgehen«, riefen einige Stimmen, wie aus einem Munde. »Ma wo's ja sowieso nimmer, was ma fressen soll«, fügte der Käsehändler Stink an, der sich scheute, an seinem Käse sich die Fettsucht zu holen. Das Gewürz ist um 50% teurer geworden und der Wasserzins geht an auf. Ich werde meine Würst, so ungern ich das tue, doch aufschlagen müssen, berichtete der Presssack.
Dann kannst dein Zeug selber fressen. Ich hab bisweil alleweil noch glaubt, dass die Würst aus Brat gemacht werden. Und so narrisch viel gewürzt tust du so nicht nei, sonst müssten sie besser schmecken. Freilich, das mit dem Wasser ist für dich eine Rohstoffverteuerung. Aber Nassau, das Wasser gleich vom Brunnen weg. Ich mag das sowieso nicht gesotten, außer als Bier, fiel der Krawallschuster ein.
Bei der Bäckermühl haben wir uns in den letzten Tagen auch drüber unterhalten, ob wir nicht mit dem Mehlpreis in die Höhe gehen müssen. A Semmel wird dann auf 5 Pfennig kommen. Wir können unmöglich so weiter draufzahlen, war die Rede des Bäckermeisters Sauerbrot.
Und Butter und Gas gehen auch im Preis auf. Ich war vor 3 Tagen in Kempten. Ich bin zuverlässig und der rechte Zeit mir aus der Schweiz kein Gas mehr kriegen, steigt der unsrige im Preis. Jetzt müssen wir dafür bluten, dass die Schwaben ihre Milchwirtschaft nicht früher so richtig hochgebracht haben, glaubte Stink, zu diesem wirtschaftlichen Diskurs beitragen zu müssen.
Narrisch, Gunst werden, narrisch, wenn doch einmal der Deichsel neischlagt, seufzte der Gastwirt Kaspar Spund.
Bierdimpfel hatte sich bis jetzt noch nicht in das Gespräch eingemischt. Er saß in tiefes Schweigen versunken vor seinem Maßkrug und hatte soeben zur Anregung seiner Gedanken eine kräftige Prise Schmei in die unförmig großen Nasenöffnungen befördert und mit einem geblümten roten Taschentuch sich die Reste dieses Anregungsmittels unter der Nase weggewischt. Dass er tatsächlich im Denken begriffen war, merkte man an dem stoßweisen Rascheln der ein- und ausströmenden Luft. Gegen eingeschlafenen Geist gibt es nichts Wirksameres als Schnupftabak. Der lebendigste Beweis war der Privatier Ignaz Bierdimpfel. Die schlummernden Gedanken wurden urplötzlich durch ein kräftiges »Hatschi« ausgelöst und mit der überlegenen Ruhe eines abgeklärten Philosophen jedes Wort langsam aussprechend, wie beim Einschlagen eines Bierhahnes und durch eine besondere feierliche Betonung, wie beim Abzählen des Überschankgeldes seine Wirkung erhöhend, begann er. »Ja, Mai, das ganze Elend kommt davon her, dass die wirtschaftlich Schwachen immer mehr worden sind.«
»Wer sind die wirtschaftlichen Schwachen?« frug der Krawallschuster, fast beleidigt, da er auch seit einiger Zeit schon genötigt war, sich etwas mehr Beschränkungen aufzuerlegen. »Ausreden lassen«, riefen mehrere Stimmen, die an den Gesten und der unruhigen Mundbewegung Bierdimpfels bemerkt hatten, dass dieser noch mehr zu sagen hatte.
»Die wirtschaftlich Schwachen, das sind diejenigen Leute, die nicht so oft ins Wirtshaus gehen können. Und von daher kommt unser ganzes wirtschaftliches Elend. Deichselnei, früher, wie das abends um 8 Uhr so a Wirtsstuben zum Drucken voll war, wie des samstags abends kein Stuhl mehr zu finden war, am Sonntag in der Frühe a Zerma Frühschoppen, nachmittags und abends dein Bier, das waren noch Zeiten. Da bist mit Freuden an deiner Schenk gestanden und der Wirt ist vergnügt zu seiner Gäste gegangen und hat seine Buckerl gemacht, nimmer so grantig und so ledern wie heut. Und woher kommt's, dass anders worden ist? Die Leute haben das Vertrauen und den Glauben ans Bier verloren, seit so ein paar spinnerte Kerls behauptet haben, dass das Bier einen blöd macht. Sind mir etwa blöd worden? Oder sind die Jüngeren etwa gescheiter wie mir? Ist da auch noch ein Witz dabei, wenn man die Sonntag ins Gebirg fort oder weit fortradelt, wo man nur narrisch schwitzen muss, wenn's im Winter mit ernerer Flitscherln und Bretteln zum Skilaufen gehen und was wo as i?
Voll sittlicher Entrüstung, wie ein Schrei, war diese diskrete Frage herausgekommen. Sie war so schwer gewesen, dass er einen Augenblick verschnaufen musste.
Schaut's nur, wie es ausschauen. Dörr und auszutzelt, wie dem Presssack seine Wiener Würst. Nix mehr fressen derns, die jungen Leut, nix mehr saufen wie ein Milli. Des kor Rass geben. Der Spengler, ich mein nit den Spangler, der die Dachrinnen macht, hat schon recht. Der Verfall des Abendlandes ist schon do, der braucht nit erst Komma. Der fangt mit dem Verfall vom Gesellschaftsabend an. Der Peterl hat's in seinem Buch ganz richtig gesagt. So, ich hab jetzt gesprochen.
Und sogleich setzte er den Maßkrug an. Dass er im Stillen diese Frage bereits nach seiner Weise studiert hatte und sich deshalb berufen fühlte, darüber berichtete er nicht. Die Kellnerin Kartl nahm sich auch die Freiheit zu reden und berichtete, dass die Strohmeier-Zenzi von Holzapfelskreut geweissagt habe, dass nicht eher eine Besserung der Zeiten zu erhoffen sei, bis nicht das Bier so dick werde, dass man wieder mit dem Hosenboden kleben bleibe. Und der Käsehändler Stink fügte hinzu, ihm sei zu Ohren gekommen, dass erst dann, wenn man den Limburger Käse im Maßkrug holen müsse, sich die Zeiten ändern würden. Gegen die letztere Verunglimpfung des heiligen Gefäßes wetterte Bierdimpfel mit der vollen Wut seines aufkochenden Herzens: Sauber, Dreckiger! Der vorher apostrophierte Peterl aber musste nun auch etwas dazu sagen. Dass er die einzig richtige Begründung zu diesem Verfall gegeben hatte und somit zum theoretischen Kronzeugen einer Ansicht geworden war, die sich nun auch Gottlob in den Köpfen dieser biederen Bürger bemerkbar machte, verpflichtete ihn zu einer besonderen Stellungnahme und Haltung. Mit vollendetem Hochdeutsch, das er auf der Lateinschule mühsam genug gelernt, begann er also: »Ja, ich habe in meinem Buche, Seite 783, bereits darauf hingewiesen, seitdem das Bürgertum unter dem Einfluss der Industrialisierung den Boden des zünftigen Gesellschaftslebens verlassen und die alte ehrwürdige Gepflogenheit des Gesellschaftstages mehr und mehr preisgegeben, hat es auch zugleich die Grundlagen seiner Kultur und Wirtschaft erschüttert. Das wirtschaftliche Leben ist mehr und mehr zurückgegangen. Die Zahl der gewerblichen Brauereien ist in den letzten 30 Jahren in Bayern von nahezu 10.000 auf 4.000 zurückgegangen. Was wir in München für Brauereien hatten und noch haben, wisst ihr ja selbst. Leider. Von 2x100.000 Hektoliter um 1900 herum sind ganze 100.000 übrig geblieben. Dabei sind die Menschen mehr geworden, sodass der Rückgang auf den Kopf der Bevölkerung noch katastrophaler ist. Im Gefolge damit sind die Wirtschaften zurückgegangen, tausende von Kellnerinnen sind arbeitslos geworden, die Bäcker und Metzger liefern nicht mehr so viel Fleisch und Brot an die Wirtschaften, alles ist in Verfall geraten durch eine übersteigerte Kultur, durch eine Umschichtung der Bedürfnisse, durch das Aufleben von Sport und Vergnügen, statt eine stille und genügsame Beschaulichkeit zu pflegen. Es gibt nur eine Rettung aus diesen Zuständen, zurück zum alten, gemütlichen und zünftigen Gesellschaftstage. Peterl musste einen tiefen Schluck nehmen. Die Kehle war ihm nach dieser Dozierung ordentlich heiß gelaufen.
»Ganz richtig, Peterl, bravo. Was haben wir denn von diesen ganzen modernen Kultur gehabt? Früher hat man das Wort gar nicht kennt und ist auch groß geworden. Ein schlechtes Bier und teure Kalbshaxen haben wir. Dafür danke ich bestens. Mir wär's umgekehrt lieber«, pflichtete Bierdimpfel bei, und die übrigen Stammgäste begnügten sich mit einem beifälligen »Sehr richtig«.
»Aber wie könnt ma denn die Sach ändern?« rief betrübt der Stink. »Ich sehe keinen Ausweg aus dem Schlamassel.«
»Da gibt's nur eins«, sagte darauf Bierdimpfel, der nun schon einmal ins Feuer geraten war. »Wir müssen uns politisch betätigen. Die Politik hat zwar unsere ganze Zünftigkeit verdorben, jetzt müssen wir aber den Schaden mit der Politik wieder vertreiben. Das ist grad so wie mit der Homöopathie. Darauf halte ich was, seitdem dadurch mein Zipperlein vergangen ist. Also, in der Homöopathie wird ein Übel mit einem noch größeren ausgetrieben. Also müssen wir den Verfall unserer grübigen Zeit mit einer neuen Politik aufhalten und den modernen Ungeist austreiben. Ich habe mich noch nie mit Politik befasst. Ich lese kurz Zeitung, mir ist die Sorge um einen anständigen Durst immer lieber gewesen, wir alle Politik. Möcht's es glauben oder nicht, durch die Sorgen bin ich mehr grau geworden wie um die Politik. Ob das Bier gut oder schlecht ist, ob er Kalbshaxen schön zart oder zach ist, das verstehe ich und deshalb mach ich mir alle Tag Sorgen, ob ich ein gutes Bier und ein guter Kalbshaxen krieg. Wenn's aber das Bier teurer und schlechter wird und die Kalbshaxen auch, dann ist es Zeit, dass auch ich mich mit der Politik befasse. Gerade weil ich noch nie politisch war und darin ein unschuldiges Herz hab, muss ich reden. Ich glaub, mir san jetzt soweit.«
Ein allseitiges »Sehr richtig, das ist eine Idee«, bewies das Einverständnis der Tafelrunde, die in lebhafte Aufregung geraten war. Bierdimpfel musste nach dieser Rede, genau wie Peterl, auch seine Kehle anfeuchten und die Nase bekam als Dank dafür, dass sie während der Rede die Passage für die Atmung freigegeben hatte, eine mächtige Prise.
»Da müsst ma aber eine neue Partei gründen«, wagte nun auch der sonst so schweigsame Schlossermeister Hammer zu bemerken. »Zu was denn eine neue Partei?« Bierdimpfel hatte sich schon wieder erholt. »Unser ganzes Elend kommt nur von den Parteien. Ich lang mit meinen Mietsparteien. Was wir brauchen, ist eine neue Idee, eine vollkommen neue Idee. Dass wir die loswerden, dazu brauchen wir keine neue Partei. Wir gründen einen Verein. Und zwar noch heute.«
Ausnahmslos bestrebt, den verhassten Beigeschmack einer neuen politischen Partei zu verwischen, suchten alle krampfhaft nach einem neuen Namen, einem neuen Begriff. Die Grundtendenz der Bestrebungen sollte sein, dass alle zu mehr Bier kommen würden. Das sollte sich auch in dem neuen Begriff ausdrücken. Dem Krawallschuster, der am häufigsten wohl den politischen Teil der Tageszeitungen mit seinem Schnupftabak bekleckst hatte, fiel da nun ein, dass er von russophilen Bestrebungen gelesen hatte, was ihm dahin ausgedeutscht worden war, dass dies eine alle Russen umfassende Bewegung sei. Deshalb meinte er, diesen Begriff auch jetzt anbringen zu können und sich ein Stück Unsterblichkeit zu sichern. Deshalb meinte er, man solle sagen, birophile Gemeinde. Der Vorschlag fand Gefallen und Bierdimpfel herrschte die Kartl an. Kartl, schreib's auf! Und die Kartl schrieb, birophile Gemeinde. Lass sehen, herrschte Bierdimpfel die Kartl wieder an. Da entdeckte er, dass die Kartl zu der Notiz einen Reklamebock der Apollinarisquelle verwendet hatte. Das empörte den Bierdimpfel. »Das magst bleiben lassen, die Sauerei. Wo es ums Bier geht, da duld ich keinen Kompromiss. Verstehst mi?« Der Peterl war hinzugekommen, sah sich das Geschreibsel an und stellte fest, dass es falsch geschrieben war. Dahin gehöre ein PH, das V müsse heraus. »Na, das ist schon ganz richtig«, diktierte Bierdämpfel. »Viel Bier möcht ma und das steht da drin. Das ist die Hauptsache.« Dabei blieb es denn auch. Der Sprachschatz war durch eine neue Schöpfung bereichert und eine neue Idee hatte einen prägnanten Ausdruck gefunden. Die ganze weitere Unterhaltung drehte sich nun ausschließlich um die neue Gesellschaft, deren Sinn und Zweck bereits tief in das Empfinden der Anwesenden eingegraben war. An nichts berauscht sich ein einfaches, bierfröhliches Gemüt freudiger und mehr als an dem Gedanken, dass eine Idee, an die schon 10 Menschen glauben, auch eine Tat folgen müsse. Die persönliche Schneid und Begeisterung ist dann das Produkt von Unverstand mal Masse und wer noch zu multiplizieren versteht, der kann sich leicht ausrechnen, wie das Produkt bei gegebenen Größen jeweils ausfällt. Was dem Ganzen aber hier einen besonderen Schwung gab, war der Umstand, dass entgegen weltentfremder Ideale anderer Parteien nur die Rückkehr zu einer Zünftigkeit angestrebt wurde, deren Verlust so ernstlich zu bedauern gewesen war. In dieser Revolutionsmathematik hatte so nach der eine Faktor eine natürliche, sehr erhebliche Größe und es war nicht daran zu zweifeln, dass der andere Faktor der Gleichung ebenso bedeutsam werden müsse. An der Mächtigkeit des Produktes war danach nicht zu zweifeln. Dazu kam, dass diese lebendige und ursprüngliche Bewegung eine tiefe wissenschaftliche Begründung erfahren hatte durch das epochale Buch des Dr. Peter Spund. Ja, selbst die verrücktesten Ideen gewinnen, wissenschaftlich begründet, an Zugkraft, warum auch nicht so hehre und erhabene Ideale wie die der bierfielen Gemeinde. Man muss nur die Trommel gut zu rühren wissen. Unser Zeitalter wird doch nicht umsonst als das der Aufklärung verschrien. Peterl war somit der Theoretiker der neuen Gesellschaft geworden, Bäckermeister Sauerbrot, der vor seiner Lehrzeit auch 3 Jahre die Lateinschule besucht hatte und somit etwas davon verstehen musste, nannte deshalb Peterls Buch eine neue Magna Charte. Er sprach den Begriff wirklich so aus. Bierdimpfel, dem dieser Ausdruck fremd war und darin eine Verhöhnung seines Firmlings vermutete, fuhr den Bäckermeister grimmig an. »Magenscharten, das sind deine reschen Salzstangen. Wennst mal Freund bleiben willst, dann machst die nimmer so resch und lass das dumme Gret.« Aber Peterl vermittelte und erklärte, dass die Magna Charta der große Freiheitsbrief war, der die Grundlage der englischen Verfassung wurde und damit Englands Weltgeltung schuf. Daraufhin beruhigte sich Bierdimpfel wieder, nicht ohne seinen inneren Vorbehalt wegen der zu resch gebackenen Salzstangen aufrecht zu erhalten. Dann ging man daran, die Gemeinde ordnungsgemäß zu konstituieren. Bierdimpfel wurde einstimmig zu deren Vorstand gewählt. Das hatte mannigfache Gründe. Erstens hatte Bierdimpfel das erste erlösende Wort gesprochen. Zweitens war er in der Pflege der Biergeselligkeit anerkannte Größe, sowohl in Quantum als auch in der Art. Drittens verfügte er infolge seiner langjährigen Tätigkeit als Schenkkellner des Hofbräuhauses über die weitreichendsten, ja internationalen Beziehungen. Viertens hatte er aus diesem gleichen Grund eine Welt- und Menschenkenntnis wie kein anderer. Fünftens verfügte er über ein klares Urteil und eben solches Denken, was durch riesige Mengen Schmei als äußerliches und innerliches Reizmittel noch gesteigert wurde. Sechstens war er ein äußerst bedachtsamer Redner, dem kein diplomatisches Missgeschick widerfahren würde. Siebtens war er in Verfechtung einer einmal gefassten Idee ein leidenschaftlicher und zäher Mensch, ein Dickkopf wie ein Bulle. Achtens war er die bierehrlichste Seele von der Welt, großzügig, gutmütig und bei ausreichender Ernährung auch stets gut gelaunt. Neuntens hatte ihm Peterl seine Doktorarbeit, die nun die theoretische Grundlage einer neuen Bewegung und Zeit werden sollte, in Verehrung zugeeignet und zehntens hatte er als Privatier die meiste Zeit zur Verbreitung und Vertretung der neuen Lehre, zu der er sich ganz im Stillen, wie wir bereits wissen, vorbereitet hatte. So viel Eigenschaften vereinigten sich selten auf einen Menschen und so war Bierdimpfel als Führer geradezu konkurrenzlos. Da jeder Verein einen Kassier braucht, wurde der Gastwirt Kaspar Spund damit betraut. Die Aufnahmegebühr und der erste Beitrag wurden auf 10 Pfennig festgesetzt, die sogleich einbezahlt wurden. Peterl musste sich von seinem Erzeuger die 10 Pfennig vorstrecken lassen. So verfügte die bierophile Gemeinde am Abend oder auch am Morgen ihres Entstehens bereits über das stattliche Vermögen von 90 Pfennig. Peterl wurde Schriftführer, nicht ohne die boshafte Bemerkung, dass man sein Geschmier im Interesse späterer historischer Forschungen auch lesen könne. Hier saßen also keine kleinen Geister zusammen, die nur für den Augenblick zu schaffen beabsichtigten. Für das Protokollbuch wurden 20 Pfennig genehmigt. Sauerbrot und Lamm wurden Revisoren, die sofort in Dienst traten und den Kassenbestand nach Abzug der 20 Pfennig für das Protokollbuch mit 70 Pfennig feststellten. Die bierophile Gemeinde mit dem Sitz in München war somit begründet. Bierdimpfel strahlte vor Vergnügen. Jetzt hatte auch sein Leben noch einen Zweck und Inhalt und er versprach mit zunehmendem Durst der einem jeden Einzelnen und feierlich, dass er alles daran setzen wolle, um den Zielen der neuen Gesellschaft Ansehen und Geltung zu verschaffen. »Das wär nit übel, wenn das nit gang. Grot von hier aus geht zur Bewegung am leichtesten aus.« Grot mehr Münchner sind die geeignetsten Leute dazu, sowas zu machen. Bei uns, wo für jede Begeisterung, ob revolutionär oder sonst wie, Platz ist, da muss das eine Kleinigkeit sein, so eine Masse Leute auf Haxen zu bringen. Das wird der Gaudi werden und der Gaudi muss dabei sein, sonst ist nit zünftig. Darin haben wir ja Erfahrung und ich schon gar. Anno 48 war mein Großvater selig schon dabei, wie es vom Rathaus zur Residenz zogen sein und verlangt haben, dass der Kini die Lola Montessen ausschmeißt. Geschrien hat er, raus mit der Hur, ich muss grad hierher noch. Und nachher hat er mit einem Pflasterstor den Alemannen ein Fenster eingeschmissen, wie er das gescheppert hat. Herrgott, war das ein Hetz. Und nachher, anno 14, war ich dabei beim Café Fahrig am Karlstor, wie wir da aus lauter patriotischer Begeisterung alles kurz und klein geschlagen haben. Bloß weil so eine böhmische Kapellen solchen Schlawinerliadeln gespielt hat. Ich hab mit der Untersatzel und den Aschenbechern nach dem Glaslüster geschmissen, wurst, wie das gescheppert hat und wie die Scherben geflogen sind. Und ein Hetz und der Gaudi war's. Über den Zweck der Gesellschaft bestand nun vollständige Klarheit, denn jeder machte sich seine eigenen Vorstellungen davon. So war es auch nicht nötig, denselben schriftlich niederzulegen. Das würde sich nachher schon noch alles finden und außerdem könne man das Programm nach Bedarf ändern. Wie eine notwendige Aktion zur Erreichung des hohen Zweckes eingeleitet werden und verlaufen sollte, darüber konnte man sich noch weniger leicht einigen. Grundsätzlich war man sich nur darüber einig, dass die Aktion einmal eingeleitet werden müsse, dass also etwas geschehen müsse. Was dann folgt, darüber hat man dann nachher immer noch Zeit, sich zu unterhalten. Am Anfang jeder Revolution ist eben immer die unbestimmte Tat. Einige meinten zwar, man müsse Vertreter der Gesellschaft in den Landtag und den Reichstag wählen und es müsse doch ein leichtes sein, die ganze Volksvertretung und auch die Regierung von der Bedeutung der neuen Idee zu überzeugen. Bierdimpfel aber neigte der Ansicht zu, man brauche doch das ganze Gewäsch nicht und man müsse notfalls auch Gewalt anwenden. Es werde sogar ein leichtes sein, die ganze öffentliche Gewalt auf seine Seite zu bringen. Versprecht's denen ihr regelmäßiges Bier und Kalbshaxen und die laufen zu uns über. Welche Maßregeln dann aber zur Festigung der neuen Verhältnisse zu ergreifen seien, darüber machte man sich erst recht noch keine Vorstellungen. Das wäre auch zu viel gewesen. So viel kann man an einem einzigen Gesellschaftstage nicht beschließen. Wie und auf welchem Wege Bierdimpfel von jener denkwürdigen Sitzung und Gründung nach Hause gekommen, bleibt ewiges Geheimnis. Wie denn alle großen Geschehnisse zur Vervollständigung ihrer Glorie einen dichten Kranz von Sagen und Legenden nötig haben. Folgendes ist aber als geschichtliche Tatsache im Notizbuch des Wachtmeisters Passauf für alle Zeiten urkundlich festgelegt. Der Gastwirt Kaspar Spund wurde wegen wiederholter Übertretung der Polizeistunde aufgeschrieben. Dr. Peter Spund wurde wegen Ruhestörung und grobem Unfug mit auf die Polizeiwache genommen. Metzgermeister Lamm und der Krawallschuster hatten einen gemeinsamen Weg. Trotz der Schlangenlinien, die sie wegen der höchst eigenmächtig hin und her pendelnden Beine beschreiten mussten, politisierten sie tapfer weiter. Das Erscheinen und nach ihrer Meinung rücksichtslose Vorgehen der Polizei hatte ihre braven staatsbürgerlichen Gemüter nur noch heftiger erregt. Das ist eine latente Eigenschaft der bewaffneten Macht, dass sie bei Ausübung ihres schweren Dienstes nur Aufregung statt Beruhigung schafft. »Die sind überall da, wo man sie nicht braucht«, hatte Lamm seinem Groll und Ärger Luft gemacht. »Ich wett, wenn mir jetzt die Feuerwache rufen kommt, die gewiss nicht, sind das noch Zuständ«, brummte der Krawallschuster. Und schon klirrte die Glasscheibe eines Feuermelders, an den sich beide zur Wiederherstellung des inneren und äußeren Gleichgewichtes mühsam angelehnt hatten. Der Krawallschuster griff hinein und zog ganz instinktiv an dem Handgriff. Oder besser gesagt, der Handgriff war ganz von selbst den Gedanken des Krawallschusters gefolgt, wie dieser behauptet hatte, offenbar zum Protest gegen die Verleumdung der allzeit dienstbereiten Feuerwehr. Mit dieser Tücke hatte der mit Alkohol angereicherte Verstand des weniger dienstbereiten Krawallschusters nicht gerechnet. Durch die stillen, menschenleeren Straßen des Unterangers gellte das inständige Läuten des Löschzuges, der gleich mit 3 Wagen angerasselt kam. Die Fenster in der Nachbarschaft flogen auf und man fragte erstaunt und erschreckt, wo es brenne. Da nun die beiden Politiker sich noch in der Nähe des Tatortes wie angeklebt an einer Wand neugierig und entsetzt festhielten, vermutete die Feuerwehr ganz richtig in diesen beiden die Urheber des Unfugs und mutwilligen Feueralarms. Die hinzugekommene Polizei, dieselbe, die kurz vorher die Polizeistunde geboten hatte, nahm sich der beiden huld und hilfreich an, und im Wachlokal fanden sich bald darauf der Dr. Peter Spund, Metzgermeister Lamm und Schuhmachermeister Pfriem für eine Nacht zusammen. So hatte die neu gegründete Gesellschaft schon kurz nach ihrem Entstehen einen Zusammenstoß mit der bewaffneten Macht, mit deren freudiger Zustimmung zu ihren Ideen und Grundsätzen sie noch vor einer schwachen Stunde gerechnet hatte. Nichts ist beständig, nicht einmal der gute und starke Glauben an die Kraft einer großen Idee, wenn man weiter nichts als diese hat. Thank you.
streets strangely empty and forbidden. The home more a cage than a shelter. Machines replacing repetition, science dissolving bliss, mystery an archaic sensation. The end of naivete. I think that says it all.
Ignaz Bierdimpfl war fest entschlossen, seine Aufgaben durchaus ernst zu nehmen. Dabei verließ er sich zunächst ganz und gar auf seine eigene Kraft. Das konnte bei ihm zu Übertreibungen führen. Wenn sich die Menschen von einem anderen etwas schenken lassen, so hatte sich die Eigenwilligkeit Bierdimpfls sogar einer solchen Güte fremder Menschen stets verschlossen. Er hatte sich selbst ein Vermögen geschenkt und die Übertreibung seiner starken menschlichen Eigenschaft, um die er so viel beneidet worden war, lag darin, dass er mit genialem Geiste einen Trick erfunden hatte, wie das Bier beim Einschenken am besten und ausgiebigsten treibt, wobei in den Krug weniger Bier, aber umso mehr Schaum kam. Mit einer solchen Selbstlosigkeit und Charakterstärke ausgerüstet, machte er sich nun ans Werk, alle Kosten mit der Kraft seiner unbesiegbaren Idee bestreitend. Wo er nur hinkam, fand er begeisterte Anhängerschaft. Zu einer Bewegung, wie sie jetzt Bierdimpfl predigte, war der Boden durch die Schlamperei der voraufgegangenen Jahre geradezu vorbereitet. Worin die Schlamperei bestand, war Nebensache. Man schimpfte über alles. Die Fliegen waren so ungebührlich geworden, dass sie in Scharen auf die Teller flogen und begierig mitschleckten, die Hunde betrieben auf der Straße ungehindert ihre Hochzeitsgebräuche und ein plebejischer Schnauzel beschnüffelte lüstern einen hocharistokratisch trippelnden, graziösen Schoßhund. Die Pferde hatten sich an die elektrische Straßenbahn gewöhnt, sogar an die Autos und waren hierdurch ihrer Wildheit beraubt worden. Dadurch gab es weniger müßiges Verweilen und tiefsinnige Bemerkungen, wie man ein Pferd zu behandeln gehabt hätte. Die Spatzen waren infolge des Mangels an Pferdeäpfeln zudringlicher geworden. Dieses Gesindel unter den Vögeln hatte die alte Treue aufgegeben und strolchte in aller Welt herum. Die Tauben am Odeonsplatz waren anspruchsvoller geworden und fraßen statt Taubenfutter nun lieber Bonbons. Und wer war schuld an all diesen Verhältnissen? Nur die Regierung und die Herrschaften aus der gelben Quasselbude, der man beschönigend die Bezeichnung Landtag beigelegt hatte. Also musste diesen der Kampf letzten Endes gelten. Er schritt im Geiste mit der Geste des Cäsaren über einen schier endlosen Acker, in den die Parteienwirtschaft bereits vorbereitend tiefe Furchen zur Aussaat seiner Idee gezogen hatte. Mit seiner harten, fleischigen und gütigen Hand streute er den Samen mit unendlich unaufhörlicher, selbstloser Mühe und er hoffte, dass der bierische Segen die Saat bald aufgehen lassen werde. Er flocht sich schon einen Lorbeerkranz um die Stirn, dessen Blätter er heimlich dem Gewürzkasten seiner Ehehälfte entnommen hatte. Überall waren es dieselben Klagen über die schlechten Zeiten, die es nicht einmal mehr ermöglichten, den gewohnten Abendtrunk aufzusuchen, und wenn schon, dann musste man sich statt mit 6 bis 8 Maß mit 2 oder 3 Halben begnügen. Und bei jedem Schluck ärgerte man sich bei aller Plage noch nebenbei über den Steueranteil, den man dabei bitterlich durch die Kehle rinnen ließ. Das Bier war nicht durch die Brauer verschlechtert worden, sondern die Steuer hatte es nur teurer und damit bitterer gemacht. Der Privatier Rettich, der am Stammtisch im Roten Ochsen verkehrte, hatte sich sogar in geistvoller Weise die Redewendung zugelegt, er gehe indirekte Steuern bezahlen, wenn er zum Gesellschaftstag ging. Der Gärtnermeister Grünzeug hatte bei einer solchen Gelegenheit in überzeugender Weise dargelegt, warum das Gemüse in den letzten Jahren so unheimlich im Preise gestiegen war. Durch die Einrichtung der Schwemmkanalisation, die er für eine Revolutionserrungenschaft erklärte, war dem Gartenbau ein überaus wichtiges und dabei billiges Düngemittel entzogen worden. Stattdessen müsse er jetzt ein komisches Zeug, so sagte er wörtlich, verwenden, das nicht nur teurer, sondern auch noch schlechter sei. Wenn man ihm glauben wollte, dann musste er ganze Eisenbahnzüge von diesem Zeug brauchen und sein Garten musste eher eine Schuttablagestätte statt ein Gemüsegarten geworden sein. Die Rettiche gingen bei solcher Kultur in die Länge statt in die Dicke, denn wenn sie zum Licht strebten, dann hatten sie harte Arbeit, durch den künstlichen Dünger hindurchzukommen. Und wenn dann einmal ein Rettich in die Dicke gegangen war, dann konnte man damit rechnen, dass dieser zu bequem gewesen war, sich ans Licht zu machen. Bei solcher Eigenschaft werden Rettiche wie Menschen hohl und stinkfaul. Es waren also ganz unerträgliche Zustände, die einem das Leben verleiden mussten. Wenn Bierdimpfel auch sonst keine Sympathien mit dem Gärtner Grünzeug verbanden und er nur die missratenen Rettiche beklagte, darin aber hatte der Grünzeug recht. Wenn das so weiterging und die Rettiche wie Makkaroni in langen Fäden genossen werden sollten, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein langer Schrecken ohne Ende. Nachdem die Idee Bierdimpfels an den Gesellschaftstagen und den Stammtischen festen Fuß gefasst hatte und aus der Abgeschiedenheit dieser Urzellen der Gesellschaft an das offene Tageslicht getreten war und man gemerkt hatte, dass die liebegütige Sonne jedwede Idee, ob gut oder schlecht, mit ihren wärmenden Strahlen liebkost, strömte die Jugend in heller Begeisterung entgegen. Gerade die Jugend muss ja auch am besten verstehen, was uns Not tut. Lange Jahre ist sie mit Milch und Mousse, dann mit Limonade großgezogen worden und musste das herrlichste Getränk und die besten Kalbshaxen verschmachtens entbehren. Von Müttern und Kindermädchen geleithammelt, von Lehrern und Lehrmeistern für nutzloses, dummes Zeug, das man nicht verstehen konnte, ein halbes Menschenalter lang, die beste Zeit des Lebens barbarisch an den Ohren hindurchgeführt, das musste doch zu einem gewaltsamen Aufbäumen führen und zu einem Verlangen nach besseren Tagen. Sie mussten auch das hierzu Erforderliche selbst am besten erkennen können. Was wollten diese Alten? Wenn sie Verständnis gehabt hätten, dann wäre es nicht zu all den beklagenswerten Erscheinungen gekommen. Freilich, wenn so ein Alter sich Sorgen macht um seinen Nachwuchs, dann findet in solchen Gehirnen kein größerer Gedanke mehr Platz. Also, Platz der unbefangenen, stürmischen Jugend, Staatsmänner gedeihen am besten in feuchten Windeln. Im Hofbräuhaus, wo Bierdimpfel einen großen aufklärenden Vortrag gehalten hatte, waren die Herzen der Studenten ihm begeistert entgegengeflogen. Besonders der Candidatus Veterinarius Julius Süffel erklärte sich bereit, sein ganzes junges, hoffnungsvolles Leben nur dieser Sache zu weihen. Er erbot sich Bierdimpfel besonders in der Aufklärung der akademischen Jugend aller Orten tatkräftig zu unterstützen. Das war wenigstens eine Sache, wo man die schlappen Kerle kleinkriegen konnte. Süffels Mitwirkung und demonstrativem Auftreten war es in der Folge auch zuzuschreiben, dass an allen Universitäten die Lehrkörper sich für die neue Bewegung interessierten und nach ihre alten, ergrauten Theorien gegen das pulsierende Leben vertauschte, das ihnen in dieser Bewegung entgegenschlug. Wo man dem neuen Geist nicht folgen wollte, drohte man, den Hörsaal mit dem Mathäser zu vertauschen, und es fehlte nicht viel, dann wäre die Universität in eine Kutscherkneipe umgewandelt worden, wobei die Professoren hätten bedienen müssen. In dem Ton jener Tage lag etwas Drohendes, und man wurde dabei an die Kutscher erinnert. Der Professor Rausch erhielt einen Lehrstuhl für Biologie, und es wurde angeregt, die Brauerschule in Weihenstephan, als die große historische Stätte, von der aus so viele Bierbrauer in alle Welt hinausgesandt worden waren, zum Erhalt eines ewigen Angedenkens unter einen mächtigen Glaskasten zu stellen. Das wäre eine wertvolle Bereicherung der staatlichen Sammlungen geworden. Bierdimpfel war um jene Zeit bereits ein berühmter Mann. Die Münchener Illustrierte brachte fast in jeder Nummer dessen Bild. Man kannte Bierdimpfel von vorn und hinten, von oben und unten, von innen und außen, in der Rede, der Geste, der Ruhe, der Wut, beim Trinken, beim Schnupfen, beim Schlafen und Schnarchen. Die Zeitungen außerhalb Münchens brachten lange Aufsätze über den Wundermann, ausländische Pressevertreter kamen nach München und interviewten Bierdimpfel. Und welches ist Ihr Programm und Ihre endgültige Absicht? Das werden's nachher schon sehen. In großen Schlagzeilen berichteten die Zeitungen diesen Ausspruch, und man deutete leise an, was von diesem einfachen Manne aus dem Volk zum Wohle seines Volkes, ja, der ganzen Welt, noch ausgehen werde. Jetzt wagte Bierdimpfel auch den Schritt außerhalb Münchens. Es galt, den katholischen, biertrinkenden Süden mit dem kaffeesaufenden, protestantischen Norden, den bierseligen Osten mit dem weinfröhlichen Westen zu einer Volkseinheit zu verbinden. Ein hartes Stück Arbeit, aber bei einem Manne wie Bierdimpfel keine Unmöglichkeit. Vor allem musste er aber hier neben der hinreißenden Gewalt seiner Idee, seiner Persönlichkeit und Sprache doch auch mit einer gewissen Taktik rechnen. Die hierzu notwendige Strategie hatte er bei den verschiedensten patriotischen und revolutionären Ereignissen, an denen ja München so reich war, erworben. Mit sicherem Gefühl sagte er sich, Wenn ich den kaffeesaufenden Norden erobern will, dann muss ich mir an der Mainlinie einen Stützpunkt schaffen, eine Bastion, damit mir die Gesellschaft nicht auseinanderfällt und von wo aus ich meine Pfeile ins Land senden und mich auch gegebenenfalls wieder auf die bierselige Ruhe zurückziehen kann. Bei den verschiedenen Aufläufen und Erhebungen in München hatte er ja gelernt, dass es das Sicherste sei, bei einem Vordringen des Gegners um 1 Kilometer selbst 5 Kilometer zurückzuweichen. Die Erfahrung wollte er nun ausnutzen. Diese Überlegungen führten ihn nach Bamberg. Diese Stadt eignet sich wie keine andere für eine so vorgeschobene Position. Bamberg hat unter dem Einfluss des modernen Ungeistes schwer gelitten. Davor hatten es auch die vielen Schwarzröcke nicht bewahrt, die dort mit dem Himmel in besonderer Geschäftsverbindung stehen und einen eigenen Diplomaten unterhalten, der zwischen dem Himmel und denen vermittelt, die dem Volke durch ihre Gesetze das Fell über die Ohren ziehen. Bei 16.000 Einwohnern zu Ende des 18. Jahrhunderts waren noch 63 Brauereien in Betrieb gewesen. Bei Kriegsbeginn waren bei 50.000 Einwohnern nur noch 33 Brauereien in Betrieb. Die Anti-Alkoholseuche hatte also hier das Wirtschaftsleben vollständig zugrunde gerichtet und trotz dieser schrecklichen Not hielten die Bamberger zäh und treu, mit einem Opfermut und einer Entsagung an allem anderen, was nicht in den biologischen Bereich gehörte, an ihrem Biere fest. Die Bamberger mussten also erprobte und erpichte Kämpfer sein, die mit Löwenmut ihre Position verteidigen und auch begeistert sich der neuen Idee anschließen würden. Dazu kam die besondere strategische Lage und Beschaffenheit der Stadt selbst. Bamberg liegt auf 7 Hügeln und auf jedem Hügel neben den vielen Kirchen eine Brauerei. Man konnte hier den Feind überlisten und wenn er sich vollgesoffen hatte, ungehindert in das Labyrinth der Brauereien der unteren Stadt hinunterrollen, wo er dann restlos dezimiert oder bekehrt wurde. Und dann hatte Bamberg noch einen Vorzug. Man kann hier wunderbar den Geschmack am Bier steigern und es zur höchsten Leistung und Begeisterung bringen. Die Konkurrenz der Brauereien untereinander verbietet es den Einzelnen, ein schlechtes Bier zu brauen. Hat man den Widerwillen gegen die erste halbe Rauchbier glücklich überwunden, dann trinkt man mit Begeisterung weiter. Für jeden Geschmack ist hier gesorgt und man kann, ohne seinen Grundsätzen untreu zu werden, entweder im Schlenkerle oder im Polarbär, im Spezial, auf dem Michelsberg, im Meiselbräu oder sonst wie seinen Abendschoppen in ausreichendem Maße genießen. Durch die eigenartige Lage der Stadt schwanken die Gestalten dann ganz von selbst den heimatlichen Penaten zu. Bamberg ist somit eine ideale Erziehungsanstalt für tüchtige Biertrinker und hierzu als Konzentrationslager geeignet. Darauf konnte also Bierdimpfel getrost seine Hoffnungen setzen. Als Bierdimpfel im Schlenkerle zu Bamberg eintraf, waren dort gerade die Gärtner um den Stammtisch neben dem mächtigen alten Kachelofen versammelt. Die so braun wie Bier geräucherte alte Bierstube mit den soliden Balkendurchzügen machte den Eindruck einer Zwingburg echter Biergemütlichkeit, in die sich nur selten ein Strahl von Mineralwasser hineinwagt. Ein undurchdringlicher Dunst von Tabaksqualm und altfränkischem Geist lässt hier das Tageslicht nur mühsam in die Winkel dringen. Mitten in der Bierstube, wie eine mächtige Eiche, stand der Gastwirt Michael. Ein Mann, der die Biersiederei vom Vater ererbt, auf der Lateinschule erweitert und auf der Brauerschule zur wahren Kunst erhoben hatte. Diese Umstände befähigten den Michel auch, über die Fragen sehr ernstlich mitzureden, die nun zum Tagesgespräch geworden waren.
»Ja, grüß dich Gott, weil's nur do bist.«
Dabei war der Michel auf Bierdimpel zugeschlenkert und hatte ihn freudig umarmt, so dass Bierdimpel keine Luft mehr bekam. Das Schlenkern hat sich hier durch Generationen vererbt und dem Gasthause den Namen gegeben. Die schwankende, schlendernde oder, wie sie dort sagen, schlenkernde Bewegung ist der Ausdruck vollendeter Biergemütlichkeit und sollte statt einer verödenden Gymnastik bereits in der Schule gelernt werden. Dass es sich hierbei um eine durchaus natürliche Bewegung handelt, beweist die Vererbung von einer Generation auf die andere.
Aus ist, hatte der Michel gesagt. Kein Mensch sauft mehr. Früher hat man sei Gaststuben voll gehabt und ein Banzen nach dem anderen aufgelegt. Jetzt langt für den ganzen Tag ein einziger und dabei noch ein kleiner. Die ganze Menschheit ist degeneriert. Ich kann zusperren, wenn ich mag. Nimmer der zahlen kannst es. Früher haben Gerste und Hopfen den Preis vom Bier bestimmt, heute ist es das Wasser und die Steuern. Bierdimpfel, wenn es du nicht fertig bringst, wir sind rettungslos verloren.
rettungslos. Das ganze schöne Braugewerbe geht in Trümmer und dafür hob ihm ein langs Leben lang hingehängt. Erschöpft hielt er inne. »Wer seien denn die?« hatte Bierdämpfel gefragt, nachdem er die hageren Gestalten der Gärtner gemustert hatte. »Das seien die Gärtner.« Eine Wolke des Unwillens zeigte sich auf Bierdämpfels Stirne, aber der Michel hatte begriffen. »Du kannst die drauf verlassen. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich schon lang die Regnitz runtergeschwommen.« »Aber ich mag kein Spargel und kein Spinat und kein Wirsching, nur Sauerkraut und Zwiebeln, nur zum Kartoffelsalat. Mit dem anderen Zeug musst aber ein End haben.« Die Gärtner versprachen feierlichst, nur mehr Sauerkraut, Kartoffeln und Zwiebeln zu bauen. Über die Einschränkung der letzteren atmeten sie erleichtert auf. Es wurde ihnen dadurch in Zukunft das Zwiebeltreten erspart und sie konnten sich desto mit mehr Zeit und Eifer der neuen Idee widmen. Die Gärtner sind in Bamberg maßgebende und maßtrinkende Persönlichkeiten. Nachdem diese im Fluge gewonnen waren, war es ein leichtes, die übrige Bevölkerung zu bewegen, zumal hinsichtlich der Nationalspeise zwischen München und Bamberg keine großen Unterschiede bestehen. Wenngleich ein riesiger Gemüsegarten, verachten die Bamberger, wie alle Feinschmecker, eigenes Gewächs. Außer Bier natürlich. Sie sind jedoch nicht eigensüchtig, sondern verkaufen ihr Gemüse um teures Geld in weiter gelegene Gegenden. Sie selbst sind hierin dann in edler Menschenfreundlichkeit äußerst genügsam und um die Winzigkeit ihres eigenen Verbrauchs an Gemüse ganz offen zu dokumentieren, essen sie nur à Schüssel à Gemüse. Dafür aber umso mehr Fleisch. Das Schlenkerle wurde zu klein unter dem Andrang all der Menschen, die gekommen waren, um sich der neuen Bewegung anzuschließen. Der Michel grinste vor Vergnügen und der Bürgermeister hielt eine schwungvolle Rede, von denen er stets einige auf Lager hatte. Bierdämpfel durfte du zu ihm sagen und sie tranken unter dem Jubel der Menge Bruderschaft. Von Bamberg aus wandte sich nun Bierdämpfel nach Würzburg. Hier, an der Schwelle zweier Dursttemperamente, drohte ihm aber der Boden unter den Füßen heiß zu werden. Hier zeigte sich ein klaffender Riss, der sich vom Süden nach dem Norden hinzog und den Osten von dem Westen zu trennen geeignet war. Der Osten wollte nicht auf das braune Bier, der Westen nicht auf den goldenen Wein verzichten. Wollte man aber eine das ganze Volk umspannende Bewegung schaffen, dann konnte man nicht auf den Westen verzichten. Die Stammesbrüder konnten nicht deshalb auseinandergerissen werden, weil bei den einen der Hopfen, bei den anderen die Reben besser gediehen. Freilich, eine natürliche Verbundenheit war doch vorhanden. Sehen nicht die Blätter des Hopfens und der Weinrebe sich zum Verwechseln ähnlich und sehen nicht die Blüten des Hopfens aus wie schuppige Reben? Wo die Natur so viel Ähnlichkeit und gegenseitige Anpassung gegeben, da musste es auch gelingen, die Menschen in Durst und Zünftigkeit einträchtig zu vereinen. Im Juliusspital zu Würzburg war es gedrängt voll. Als Bierdämpfel durch den langen Garten schritt, der so aufdringlich nach Carbol, Chlor und allem Möglichen, nach einem richtig gehenden Krankenhaus roch, da packte ihn das ganze Entsetzen, dessen ein goldenes Münchner Herz beim Anblick oder in Erinnerung an menschliches Elend, besonders wenn letzteres die Folge ungenügenden Dursttrainings ist, fähig ist. Er geriet in eine nur mühsam gemeisterte Wut und gelobte, nicht mehr zu ruhen, bis diese Zustände endgültig beseitigt seien. Beim Eintritt in den weiten Saal verwunderte ihn die große Stille, die bei einer ebensolchen Anzahl bierfröhlicher Menschen ganz unmöglich gewesen wäre. Sollten diese Menschen etwa nicht glücklich sein können? Seine Beklemmung wuchs, als er an den Wänden die lebensgroßen Bilder adeliger Männer und Frauen sah, die, im Gegensatz zu den fröhlichen Gambrinus-Bildern der Bierwirtschaften, lauter ernste und steife Gesichter machten. Vielleicht passten diese auf, dass es nicht zu laut und lustig zugehe, oder beneideten sie die bedächtigen, glänzenden Nasen, die sich voll Wonne in die kleinen, blanken Kelche vergruben. Warum hatte man die Stimmung nicht durch große Nasen aufgebessert, wie sie auch schon zu deren Lebzeiten angerötet worden waren, wenn man als zweibeiniges Insekt sie allzu oft und zu gründlich in die Kelche edlem Frankenweines versenkt hatte? Hier war es doch etwas ungemütlicher wie in dem hopfenumrankten München mit dem lustigen Lachen des feisten Gambrinus und den drallen, ehrwürdig grauen und immer eisfrischen Maßkrügen. Die Sorgen, die alle bedrückten, waren die gleichen. Der Wein war zwar billiger geworden, aber in den Kellern lag so viel davon, dass das Juliusspital, das Heilig-Geist-Spital und der Hofkeller platzten. Die Gebäude zeigten ordentliche Sprünge davon und mussten durch seitliche Balken gestützt werden, die sich unter der Wucht der Tatsachen so unbannig bogen, als dies sonst nur bei öffentlichen Lügen eigen ist. Darunter litt der Reiz der sonst so wundervollen Stadt, die bei Bierdimpfel früher immer einen sehr befriedigenden Eindruck hinterlassen hatte. Wenngleich Bierdimpfel eingefleischter Biertrinker war, so war er doch ein guter Schoppen Wein auch nicht abgeneigt geblieben. Der hatte nur den Nachteil, dass man ihn nicht aus dem Maßkrug trinken konnte und auch in der Farbe an Wasser oder gefärbte Limonade erinnerte. Die letzteren hasste er aus tiefster Seele und einzig und allein diese beiden waren fähig, das Gleichgewicht dieser Seele ernstlich zu beeinflussen. Als die Menge nun aber Bierdimpfel erkannte, schlug die Ruhe in helle Begeisterung um, die sich noch steigerte, als Bierdimpfel hierdurch geehrt das weinfröhlichste Gesicht von der Welt aufsetzte. Die Volkstribunen müssen derlei Veränderungen der Muskeln ihres Angesichtes geübt haben. In vorliegendem Falle fiel das nicht besonders schwer, der Unterschied liegt nur darin, dass man beim Weine mit der Zunge, beim Bier dagegen mit den Lippen schnalzt. Der Jubel wollte kein Ende nehmen und mühsam nur gelang es Bierdimpfel, durch die Menge hindurch an den Tisch des Präsidiums zu dringen. Nach einem langen und tiefen Schluck goldgelben Ipphöfeners begann er sogleich seine Rede. Von Bamberg und Würzburg aus eroberte sich die neue Bewegung weiteren Boden. Die Sachsen gaben ihren Blümchenkaffee auf, in ganz Norddeutschland wurden die Kellner entlassen und an ihre Stelle traten die schmucken Kellnerinnen. Die Hopfenblüte zu Berlin wurde hoffähig. Nur eine Schwierigkeit war in Berlin zu überwinden: das Randalierwerkzeug der Berliner, das ein stümperhafter Herrgott mit dem Trinkorgan verbunden hatte, erheischte eine Anpassung des Maßkruges. Dank der genialen Veranlagung von ausnahmslos allen Berlinern, vom Säugling bis zum Mummelkreis, gelang es, auch dieses Problem zu lösen. Die Maßkrüge wurden beiderseits mit Ausbuchtungen versehen, die die Ohren einschlossen und so das Vertropfen des kostbaren Nasses verhinderten. Das wurde als die größte technische Errungenschaft der Neuzeit gepriesen. Das Rheinland und das Moselgebiet erhoben sich gleichfalls in freudiger Erregung und opferten gerne den goldenen Wein, dessen nunmehrige Farbe die echte, rechte Fröhlichkeit nur noch steigerte. Selbst die Pfälzer Kriecher waren bereit, ihre bekannte Oppositionslust aufzugeben, das Pfalzlied wurde umgedichtet. In Württemberg zeigten sich allein ernstliche Widerstände, diese hartköpfigen Schwaben wollten nicht von ihrem geliebten Schillerwein ablassen, dessen milde, sanfte Farbe einen allzu starken Kontrast zu einem trotzigen Volksstamme abgab. Als aber dann die Behauptung aufgestellt wurde, die Farbe des Schillerweines stamme von einem Tintenblei, mit dem der Wein angerührt werde, da ärgerte sich dieser so grässlich, dass er ganz von selbst das tiefdunkle Braun des Bieres annahm. Selbst der steife Grog der Hamburger verdunkelte sich nicht ohne Freude der Schiffer und Schauerleute, die schon längst ihre Kneipenwirte beschuldigt hatten, dass sie statt Rum nur einen Spritzer Kaffeewürze mit heißem Zuckerwasser vermischt hätten. Die Alster ging vor Begeisterung über und im Hafen schaukelten die Schiffe noch mehr als bisher. Bierdimpfels Idee und Bewegung hatte auf der ganzen Linie gesiegt und sich alle Stämme vom Süden zum Norden, vom Osten zum Westen in kurzer Zeit erobert. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Auszüge aus Bierdimpfels Revolution, der Suff als Weltanschauung von Josef Kurt. We'll be right back.
Musik.